SRF 3.
Und plötzlich ging es doch noch. Die belgische Regierung hat sich mit den Regionen über das Freihandelsabkommen CETA geeinigt. Die Schweiz müsse attraktiv bleiben, das ein Argument des Bundesrats für die Unternehmenssteuerreform 3. Der Liebling Kreuzberg ist nicht mehr, der deutsche Schauspieler Manfred Krug stirbt 79-jährig. Und das Wetter über dem Flachland liegt morgen teils zähe Nebel oder Hochnebel. Wer Sonne sucht, findet sie in den Alpen, die Temperatur 10 bis 15 Grad. Info 3 heute mit Karin Britsch. CETA lebt. Die belgische Zentralregierung hat sich mit ihren Regionalregierungen geeinigt. Nun ist der Weg für das Freihandelsabkommen zwischen Kanada und der EU frei. Lange hat es nicht so ausgesehen, als ob das Abkommen noch zustande kommen würde. Tagelang wurde verhandelt, dann ging's schnell. Aus Brüssel, Oliver Washington.
Zufrieden trat der belgische Premierminister Charles Michel heute kurz nach Mittag vor die Medien.
C'est un accord important qui est sur la table, un accord très important pour nos entreprises, les petites, les moyennes, les grandes. C'est un accord très important pour le
développement. Charles Michel sprach von einer wichtigen Einigung. Wichtig vor allem, weil das Abkommen mit Kanada ein positiver Impuls für die europäische Wirtschaft sei. Zufrieden äußerte sich auch Paul Magnet. Der wallonische Regierungschef war das Gesicht und die Stimme des Widerstandes gegen das Freihandelsabkommen mit Kanada.
La Wallonie est extrêmement heureuse que nos demandes aient pu être entendues. On s'est toujours battu pour avoir.
Die Wallonie sei glücklich, weil sie sich mit ihren Forderungen weitgehend habe durchsetzen können. Drei Punkte stehen im Zentrum der gemeinsamen belgischen Erklärung. Erstens die Landwirtschaft. Hier sieht die Einigung eine Schutzklausel vor, sollte die belgische Landwirtschaft durch kanadische Importe unter Druck geraten. Zweiter wichtiger Punkt ist das geplante und äußerst umstrittene Investitionsschutzgesetz. Hier verpflichtet sich die belgische Regierung, vom Europäischen Gerichtshof abklären zu lassen, ob dieses mit EU-Recht vereinbar ist. Und drittens sagt Belgien, man sei nun zwar bereit zu unterschreiben, aber werde das Abkommen möglicherweise trotzdem nicht ratifizieren, wenn das Schiedsgericht drin bleibe. Das ist ein ungewöhnlicher Vorgang. Deshalb ist fraglich, ob die anderen EU-Mitgliedstaaten dem so zustimmen können. Sie und auch die belgischen Regionalparlamente müssten eigentlich noch ihr Einverständnis geben. Gemäß Fahrplan bis morgen Freitag um Mitternacht. In diesem Fall könnte dann doch noch ein EU-Kanada-Gipfel stattfinden, um das Abkommen zu unterschreiben.
Soweit Oliver Washington in Brüssel und mit ihm bin ich jetzt verbunden. Mal ganz grundsätzlich, warum ist dieses Entgegenkommen plötzlich möglich?
Also es sieht danach aus, dass Paul Magnet, der wallonische Regierungschef, seinen beschränkten Spielraum doch recht gut hat ausnützen können. Er konnte zwei, drei Forderungen deponieren und auch durchbringen. Und offensichtlich war die Bundesregierung, die belgische, bereit, diese zu schlucken, weil der Druck sehr groß war, sich zu einigen, der Druck insbesondere der anderen europäischen Partner. Wobei ich ehrlicherweise eingestehen muss, es ist unglaublich schwierig einzuschätzen, wer jetzt wirklich Sieger und wer Verlierer ist.
Was nun auf dem Tisch ist, das dürfte Belgien passen, aber können das die anderen Staaten akzeptieren?
Das ist eben die ganz große Frage, weil die Belgier sagen ja, wir sind bereit zu unterschreiben, aber wir behalten uns die Möglichkeit offen, nach der Unterschrift eben doch nicht zu ratifizieren, wenn dieses Schiedsgericht drin bleibt. Da ist offen, ob die anderen das akzeptieren können. Wenn sie es akzeptieren, dann würde das bedeuten, dass das Abkommen unterschrieben würde. Danach könnte es auch teilweise vorzeitig in Kraft gesetzt werden. Aber möglicherweise würde es eben nie ratifiziert und das wäre schon ein ungewöhnlicher Vorgang.
Alles in allem noch vieles ist ungewiss. Diese Unterschrift unter dem Abkommen, die ist keineswegs sicher.
Ungewiss ist das richtige Wort. Heute Nachmittag tagen die Botschafter der EU-Mitgliedstaaten und diskutieren eben diese belgische Einigung. Sie beraten darüber und natürlich nehmen sie auch Kontakt auf mit ihren Hauptstädten. Es ist unklar, was sie eben dann zu diesem sehr umstrittenen Punkt sagen. Und möglicherweise haben wir dann nach dieser heutigen Sitzung der EU-Botschafter etwas mehr Klarheit.
Besten Dank. Das war live aus Brüssel, Oliver Washington. Seit heute tagen die UNIA-Gewerkschafter. Eigentlich sollte es da um die Zukunftsstrategie der Gewerkschaft gehen. Aber?
Also wir sind das Problem am Abarbeiten.
Und was dieses Problem, wie es UNIA-Chefin Vanya Aleva nennt, alles beinhaltet, das erklären wir später hier im Info 3, gleich nach den Nachrichten. Zuerst hat die Pascal Schmitz.
Finanzminister Ueli Maurer will trotz dem voraussichtlichen Überschuss von 2,2 Milliarden Franken in der Bundeskasse an seinen Sparplänen festhalten. Das Stabilisierungsprogramm, das derzeit im Parlament beraten wird, werde nicht gestoppt, sagte Maurer zu Radio SRF. Ein weiteres Sparpaket sei zudem wahrscheinlich. Das Parlament habe sehr hohe Ausgaben beschlossen. Deshalb müsse man in den nächsten Jahren sparen. Die Linken fordern angesichts des erwarteten Überschusses, dass das Sparpaket gestoppt bzw. kein neues erlassen wird. Der öffentliche Verkehr in der Schweiz wird immer teurer und gerät im Vergleich zum Privatverkehr immer mehr ins Hintertreffen. Das steht in einem Bericht des Preisüberwachers. Der motorisierte Individualverkehr habe seit 2013 von sinkenden Treibstoff- und Autopreisen profitiert und sei im Vergleich zur allgemeinen Teuerung günstiger geworden. Im öffentlichen Verkehr hingegen seien die Preise gestiegen. Diese Entwicklung stehe im Widerspruch zu den Mobilitätszielen des Bundes, so der Preisüberwacher. In China hat die regierende kommunistische Partei die Position von Staats- und Parteichef Xi Jinping gestärkt. Zum Abschluss des wichtigsten Parteitreffens in diesem Jahr stellte ihn das Parteikomitee auf die gleiche Stufe wie den Gründer der Volksrepublik Mao Zedong. Damit geht Xi deutlich gestärkt in die Vorbereitungen für den Generationenwechsel innerhalb der kommunistischen Partei. 5 der 7 Posten im mächtigen ständigen Ausschuss des Politbüros werden im nächsten Herbst neu besetzt. Der deutsche Schauspieler Manfred Krug ist tot. Er starb in Berlin im Alter von 79 Jahren. Krug war einer der populärsten Film- und Fernsehschauspieler der ehemaligen DDR, wo er auch als Jazzsänger auftrat. 1977 überwarf er sich mit dem Regime und wechselte nach Westdeutschland, wo er als Kommissar Stöver im Tatort-Krimi bekannt wurde. 2013 wurde Krug mit dem Deutschen Bundesverdienstkreuz geehrt. Die Börsendaten von SIX Financial Information. Der Swiss Market Index liegt bei 7.905 Punkten plus 0,2%. Der Dow Jones Index in New York ist im Vergleich zum Vortag unverändert. Der Euro wird zu einem Franken 0,844 gehandelt, der Dollar zu 99,29 €.
Info 3 Abend.
Ende November stimmen wir ab über den Atomausstieg der Schweiz. Noch bevor diese Entscheidung gefallen ist, redet der Bundesrat aber schon über die übernächste Vorlage. Im Februar geht es nämlich um die Unternehmenssteuerreform 3. Zusammen mit Kantonsvertretern hat Finanzminister Ueli Maurer erklärt, was aus seiner Sicht für die Vorlage spricht. Gaudenz Wacker.
Ganz am Schluss der Medienkonferenz, sie ist eigentlich schon beendet, da schaltet sich der Finanzminister doch noch einmal ein.
Wenn ich noch darf, ich habe schon lange eine Folie vor mir, die ich Ihnen gerne noch zeigen würde.
Verschiedenfarbige Kurven leuchten auf der Leinwand. Sie sollen zeigen, in den letzten 25 Jahren wuchsen die Einnahmen aus Gewinnsteuern von Unternehmen deutlich schneller als die Wirtschaft. Und das in einer Zeit, in der die Schweiz bereits 2 große Steuerreformpakete geschnürt hat. Das beweise, so Ueli Maurer, Steuerreformen für Firmen brächten langfristig mehr, als sie kosteten.
Wir können als rückblickend feststellen, dass das Investitionen sind, die genau das erreicht haben, was wir wollten, nämlich mehr Steuereinnahmen generieren.
Es ist die große Streitfrage bei der Abstimmung über die Unternehmenssteuerreform 3. Ist sie eine Investition, wie es der Finanzminister sagt, weil die Reform längerfristig die Steuereinnahmen wachsen lässt, oder reißt sie Löcher in die Kassen von Bund, Kantonen und Gemeinden? Ganz klar, das sei der Fall, sagt Barbara Gysi, Vizepräsidentin der SP Schweiz, die das Referendum gegen die Reform ergriffen hat. Denn
es wird immer schön geredet, dass mit Steuergeschenken dann eben einfach am Schluss die Unternehmen besser fahren würden.
Für sie steht fest,
die Unternehmenssteuerreform 3 ist unausgewogen, sie ist extrem teuer. Es werden vor allem internationale Konzerne bevorzugt und es werden auch neue Steuerschlupflöcher gemacht. Die Kosten wird aber der Mittelstand bezahlen müssen.
Bezahlen mit Steuererhöhungen und Sparprogrammen. Das Gegenteil sei wahr, kontert der Finanzminister. Gerade ohne diese Steuerreform stiegen die Steuern für Privatpersonen.
Weil Firmen werden die Schweiz verlassen, wir werden Arbeitsplätze verlieren. Hier machen wir eigentlich eine Investition, genau deshalb, damit der normale Steuerzahler weiterhin günstige Steuern hat.
Bei der Unternehmenssteuerreform 3 handelt die Schweiz auf Druck von außen. Denn rund 24'000 Firmen profitieren derzeit noch von Steuerprivilegien, welche EU und OECD aber nicht mehr akzeptieren. Mit der Unternehmenssteuerreform werden diese Sonderbehandlungen abgeschafft und ersetzt durch andere, international akzeptierte. Einfach nichts tun sei also keine Option, sagen die Befürworter. Dem stimmen auch die Gegner der Reform zu, aber sie hoffen auf eine neue Vorlage. Abgestimmt wird am 12. Februar 2017. Die längerfristigen Folgen eines Ja oder Nein werden dann vielleicht in 25 Jahren zu sehen sein, auch wieder auf bunten Kurven, präsentiert höchstwahrscheinlich von einem Nachfolger des heutigen Finanzministers.
Info 3 Abend.
Eigentlich geht es beim viertägigen UNIA-Kongress, der heute in Genf beginnt, um die Strategie der Gewerkschaft für die kommenden Jahre. Doch die UNIA steht derzeit nicht wegen ihres Einsatzes für Arbeitnehmer im Scheinwerferlicht, sondern weil intern einiges schiefläuft. Diskutiert wird zum Beispiel die Freistellung des ehemaligen Regionalleiters Roman Burger wegen sexueller Belästigung. Wo steht die UNIA derzeit bei der Aufarbeitung dieses Falls? Wirtschaftsredaktor Matthias Heim.
Abgeschlossen ist der Fall noch lange nicht. Allerdings stehe der Vorfall am Kongress nicht auf der Traktandenliste, sagte die UNIA-Präsidentin Vanya Leva heute in der Sendung «Tagesgespräch» auf Radio SRF.
Also das ist am Kongress kein Thema. Es ist klar, was in Zürich, in der Region Zürich, auf Hause vorgefallen ist. Das ist nicht tolerierbar. Also wir sind das Problem am Abarbeiten.
Und dieses Problem, wie es die oberste Gewerkschafterin sagt, hat verschiedene Facetten. Und abzuarbeiten gibt es einiges. Das sind zuerst einmal zwei UNIA-Mitarbeiterinnen. Wie die Gewerkschaft auf Anfrage von Radio SRF mitteilt, haben sich die beiden Frauen freistellen lassen, auf eigenen Wunsch. Eine der beiden Mitarbeiterinnen sei sexuell belästigt worden, während mehrerer Wochen mit SMS-Nachrichten. Zu diesem Schluss kommt eine externe Untersuchung im Auftrag der UNIA. In einem zweiten Fall seien die Vorwürfe nicht berechtigt gewesen. Dass sich die betroffenen Frauen beruflich neu orientierten, sei typisch bei sexueller Belästigung am Arbeitsplatz, sagt Claudio Marti, Jurist beim Eidgenössischen Büro für Gleichstellung.
Unsere Erfahrung zeigt, dass in den meisten Fällen nach Vorliegen einer sexuellen Belästigung am Arbeitsplatz die belästigte Person die Arbeitsstelle wechselt.
Dann ist da der ehemalige UNIA-Chef der Region Zürich Schaffhausen. Er hatte sich für sein Vergehen entschuldigt, wurde aber Mitte September von seiner Arbeitgeberin freigestellt. Vergangene Woche nun hat er sich mit der Gewerkschaft auf eine ordentliche Kündigung geeinigt, per Ende Januar. In der Zwischenzeit hilft ihm die UNIA, eine neue Stelle zu finden und übernimmt allfällige Weiterbildungskosten von bis zu 40'000 Franken. Aber auch für die UNIA selber ist der Vorfall noch nicht abgeschlossen, so Vanya Aleva.
Im Zusammenhang mit dem Konflikt sind jetzt eine Reihe von weiteren Vorwürfen aufgekommen. Das tun wir abklären und anschauen.
Frühestens in einem Monat sollten weitere Ergebnisse vorliegen, heisst es bei der Gewerkschaft. Parallel dazu überprüft die UNIA, ob in ihrem Personalreglement die Bestimmungen für Kündigungen im Fall von sexueller Belästigung allenfalls angepasst werden müssen. Und als dritte Massnahme hatte die UNIA angekündigt, bis Ende Oktober eine Charta auszuarbeiten. Darin sollen die Leitlinien definiert werden im Umgang mit Sexismus, Rassismus, Homophobie und persönlichen Beziehungen zwischen Mitarbeitern. Allerdings verzögere sich diese Charta. Man wolle keinen Schnellschuss, sondern sich mehr Zeit dafür geben, heisst es bei der Gewerkschaft.
Nachrichten und Hintergründe, Info 3. Redaktion heute Valerie Wacker und Karin Britsch.
Sendung von SRF 3. Mehr Informationen und Podcasts auf srf3.ch.